Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bücherpodcast Seitenweise Glück. Ich bin Dörte und mir gegenüber sitzt
Hella.
Liebe Hella, und wir sitzen hier nicht zusammen, weil wir uns so gerne mögen, das auch, aber auch, weil wir über Bücher sprechen wollen, wie alle zwei Wochen, freitags. Und in dieser Folge geht es um ein Wiedersehen, um ehrlich zu sein, mit zwei Autorinnen, die wir schon besprochen haben. Und mich hat dieses Wiedersehen sehr gefreut. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Also erstmal freue ich mich, dass ich dich wiedersehe, live und in Farbe quasi. Das letzte Mal haben wir remote aufgenommen. Und ich habe mich auch... ich hatte ein ambivalentes Verhältnis. Also ich habe mich gefreut, Caroline Wahl wieder zu lesen. Mhm. Und Coco Melor war ja ein Wunsch auch von mir, weil ich gerne das Trauma des ersten Buches überwunden würde. Falls sich der oder die eine von euch erinnert, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, ihr Buch Cleopatra und Frankenstein zu lesen. Es gab viele so Stilwechsel und ich habe gestruggelt mit den Personen. Ich wusste nicht ganz genau, wo geht dieses Buch überhaupt hin. Wer da nochmal reinhören will, ist herzlich eingeladen. Und jetzt habe ich gedacht, das neue Buch Blue Sisters müssen wir lesen und vielleicht kriege ich da ein anderes Gefühl für Coco. Ja.
Wer da nochmal reinhören möchte zu Hellas ambivalentem Verhältnis zu Coco Melor, ich mochte das sehr, ihr Debüt, Cleopatra und Frankenstein. Wir haben über diesen Roman in Folge 32 gesprochen und in Folge 15 von Seitenweise Glück haben wir zum ersten Mal Caroline Wahl getroffen und zwar mit ihrem Debütroman 22 Bahnen. Und Caroline Wahl hat jetzt einen zweiten Roman herausgebracht, der da heißt Windstärke 17. Und da das so gut gepasst hat, haben wir uns gedacht, so komm, wir lesen die beiden wieder, nennen die Folge Wiedersehen und lesen mal wieder in diese zwei Autorinnen rein.
Und ich erzähle doch mal erst kurz, worum es geht in Windstärke 17 und dann geht's direkt los.
Yes.
Wir treffen wieder Ida und Ida ist die kleine Schwester von Tilda und Tilda war die Protagonistin in 22 Bahnen und Ida hat nur ein paar Lieblingsklamotten dabei, ihr MacBook, AirPods und den Koffer ihrer Mutter, als sie zum letzten Mal aus der Wohnung tritt, in der sie ihre Kindheit verbracht hat, in der sie mit Tilda und ihrer Mutter gelebt hat und zuletzt nur noch mit ihrer Mutter, weil Tilda längst eine eigene Familie hat. Ida möchte nicht mehr in dieser Wohnung wohnen, denn in dieser Wohnung ist kurz zuvor ihre Mutter an einer Überdosis Tabletten gestorben und so packt sie ihre Sachen und steigt in den Zug und strandet auf Rügen. Im Gepäck hat sie also nicht nur die wenigen Sachen, sondern auch das Gefühl, sie sei schuld am Tod ihrer Mutter. Schließlich war sie das Wochenende über mit einer Freundin in Prag und als sie zurückkam, lebte ihre Mutter nicht mehr. Sie sucht sich auf Rügen einen Job in einer Kneipe in der Robbe, die gehört Knut. Und als sie wegen einer starken Erkältung bei ihm in der Kneipe fast zusammenbricht, päppelt Marianne, die Ehefrau von Knut, sie auf. Sie zieht bei Knut und Marianne ein. Nichts ahnt, dass nicht nur Idas Leben völlig auf dem Kopf steht, sondern auch das von Marianne. Und dann trifft sie auch noch live. Über den müssen wir unbedingt sprechen, liebe Dörte.
Ja?
Ja.
Hat dich live fasziniert?
Nee, fasziniert nicht, aber ich habe mich gefragt, welche Rolle er eigentlich wirklich in diesem Buch spielt. Also wofür steht er?
Das ist interessant, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, okay? Ich wollte erst mal sagen, wie doll ich mich über ein Wiedersehen mit Ida gefreut habe. Ging dir das genauso?
Ja, tatsächlich. Sie ist ja jetzt ein ganzes Stück älter als in 22 Bahnen. Sie ist jetzt so 2021.
Wollen wir das nochmal kurz einordnen? Also 22 Bahnen endet so ein bisschen damit, da steht als Protagonistin Tilda, die große Schwester von Ida im Vordergrund. Und dieses Buch endet damit, dass sich Tilda eigentlich aus dieser schweren Beziehung zu ihrer Mutter, die alkoholsüchtig war, auch Tildas Kindheit über und Idas Kindheit hinüber da hinaus löst und Tilda geht nach Berlin und Ida bleibt mit der Mutter in der Wohnung.
Genau.
Wohl wissend, dass das nicht leicht ist und ja entsprechend, wie wir dann erfahren, auch nicht leicht geendet hat. Aber umso mehr und umso schöner fand ich es, weil mich diese beiden Personen, diese Schwestern Tilda und Ida schon in 22 Bahnen so berührt haben. Hab ich mich richtig gefreut, als ich gehört habe, dass dieses Buch so eine Art Fortsetzung ist, also dass es weitergeht mit Ida und auch Tilda ein Stück weit.
Wobei man ja sagen muss, wir erfahren ja ziemlich schnell, das engste Band ist es nicht mehr zwischen den beiden.
Zumindest ist es eine Beziehung, an der sie arbeiten müssen.
Ne? Genau. Mhm. Die wohnen natürlich jetzt weit entfernt. Tilda mit Viktor hat sie Zwillinge und wohnt in Hamburg. Und da muss ich sagen, da habe ich Ida zwischendurch nicht so richtig verstanden, weil Tilda macht ihr immer Angebote, komm zu uns, wir nehmen dich auf, komm nach Hamburg, hier ist das Zugticket. Und Ida sagt, das gibt's ganz oft in dem Buch, sagt dann so, nee, will ich nicht, meint aber, bitte frag mich doch nochmal, bitte hol mich ab. Also sie sagt immer
oder
A.
Oder komm einfach.
Genau,
ne?
Sie sagt immer A, will aber eigentlich B und wartet darauf, dass Tilda das quasi in ihren Gedanken liest, was sie eigentlich will.
Ja, aber ich habe das irgendwie verstehen können auch, weil ich glaube, es wird ziemlich schnell klar, dass Ida eigentlich sehr traumatisiert ist.
Auch,
ne? Also sehr verständlich aufgrund der Geschichte, die wir auch in 22 Bahnen erfahren haben. Und wenn man dann im Zuge von Wünschdecke 17, und ich glaube, das ist nicht zu viel verraten oder nicht gespoilert, dass sie ja ihre Mutter auch gefunden hat und dass das absolut traumatisch für sie war. Und ich glaube, sie projizierte auch einiges eben auf Tilda, die große Schwester, die dann auch gegangen ist. Und das wirft sie auch einige Male vor. Also das stimmt, dass das nicht einfach ist. Und es einem vielleicht, ich glaube auch, als Leserin nochmal zeigt, wie doll man Tilda mochte, weil man das vielleicht wie du am Anfang irgendwie, weißt du, würdest sagen, du hast es ein bisschen als unfair empfunden, wie Ida sich Tilda gegenüber verhält. Also ich finde, das zeigt ja auch immer, wenn man so Gefühle hat, so eine Verbundenheit zu den Figuren, über die man da liest.
Gute Frage. Also man merkt sehr, sehr doll, Ida ist wütend, sie ist traurig, sie ist vielleicht auch ein Stück weit verletzt. Ja, ich habe immer gedacht, du, eigentlich weiß sie, was ihr jetzt gut tun würde, nämlich die Nähe ihrer Schwester, und sie lässt es nicht zu. Also ich habe immer gedacht, Mann, du weißt es doch eigentlich, und du handelst entgegengesetzt. Und dann hat sie einfach ja großes Glück, so habe ich das zumindest gelesen, dass sie bei Marianne und Knut unterkommt.
Ja, aber zum einen, Hella, ist es ja eigentlich oft so, dass man vielleicht unterbewusst weiß, was einem gut tun würde, und dass es dann aber schwer fällt, diesen Schritt zu gehen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man eine ganz enge Beziehung zu Menschen hat. Ne?
Ja, und dann ist es ja aber auch nicht eine Befreiung, das ist falsch gesagt, aber es ist ja auch ein Schritt in die Selbstständigkeit für sie gewesen, zu erfüllen, was brauche ich jetzt, wenn ich spüre, okay, ich möchte jetzt nicht in das Leben von Tilda in Hamburg platzen, sondern möchte mir vielleicht was Eigenes aufbauen. Und ich glaube, sie spürt so ein bisschen, ich weiß nicht warum, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen. Also zum einen wird sie ja von Marianne und Knut, können wir bitte darüber reden, wie unglaublich toll diese beiden Menschen sind, die sie da aufnehmen. Und dann zieht sie in das alte Kinderzimmer ihrer erwachsenen Tochter und die spüren so, die braucht uns, die braucht Nähe, die braucht jemanden, der einen Frühstückstisch deckt und zwei Brötchen ofenwarm aufbackt und Marmelade drauf schmiert.
Immer zwei. Für Knut drei, für Marianne und
genau.
Ida zwei.
Also auch, dass das da so erzählt wird, man merkt, diese Rituale und diese Selbstverständlichkeit dieses Alltags, das tut ihr so gut. Und mich hat das so gefreut und ich fand diese beiden Menschen so toll, auch in ihrer Art, damit Ida umzugehen. Ich fand das mega.
Das ist ja das, was sie nie hatte.
Ja, ja, ja.
So, ne? Und man merkt auch, dass sie da auch schwer reinkommt tatsächlich, dass sie immer so ein bisschen vorsichtig, wie auf Eiern im Grunde da, sich so ein bisschen verhält und durch dieses Haus tapst. Ne? Mhm. Aber ich fand die beiden auch total süß. Total süß. Und die haben ja kommuniziert mit sehr wenig Worten.
Ja.
Tatsächlich. Ne?
Können wir da genau nochmal über die Art der Dialoge sprechen, die Caroline Wahl schreibt? Ich finde das nämlich eine ganz neue Art und Weise und ich fand die mega gut. Weil, ich muss sagen, mit Dialogen in Büchern habe ich manchmal Probleme, weil oft Menschen so sprechen, wie sie niemals sprechen würden. Also mir geht es oft so, dass wenn ich einen Dialog lese und dann Leute 3, 4, 5 Sätze aneinander rein und die sind pointiert und da steckt alles drin und dann denkst du, hä, niemand spricht im wahren Leben so. Das ist geschrieben, aber nicht gesprochen. Und dann werden oft Figuren, manchmal sogar ganze Handlungsstränge irgendwie künstlich. Und ich finde, Caroline Wahl hat eine ganz eigene, ganz tolle Art und Weise, Dialoge zu formulieren und aufzuschreiben. Also zum Beispiel häufig stehen die da wie so Gedanken, also mit Doppelpunkt. Ich, also Ida aus der Ich-Perspektive ist es erzählt, Ida erzählt uns die Geschichte aus ihrer Perspektive, aus der Ich-Perspektive. Und dementsprechend steht da ich, kann ich zwei Brötchen haben, ich Doppelpunkt, die schmecken einfach total lecker heute. Marianne, na klar, also irgendwie hat das alles so eine Natürlichkeit und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, das zu lesen. Ich fand das sehr erfrischend.
Ich muss auch sagen, ich bin dafür auch sehr dankbar, dass da immer davor steht, wer das jetzt gerade sagt. Weil kennst du so Bücher, wo dann das immer hin und her geht, zwischendurch noch eine kurze Erklärung und man weiß eigentlich schon gar nicht mehr, wer spricht denn jetzt? Gerade es ist ja nicht immer ganz klar bei Themen. Und dann muss man immer zurücklesen und sagen, okay, also, dann sitze ich da und denke, okay, er hat angefangen, jetzt sagt sie was, Und das würde dir bei Caroline Wahl niemals passieren, weil sie einfach wie so ein Drehbuch im Grunde kurz vorher nochmal sagt, wer spricht, Doppelpunkt, jetzt kommt das Gesprochene. Und ich habe ja mal so ein bisschen Probleme mit dem Lesefluss, wenn das so unterbrochen ist. Hier finde ich das völlig okay. Also es stört den Lesefluss nicht, sondern es ist zumindest für mich, es ist eine große Hilfe zu wissen, alles klar, ich weiß, wer dran ist.
Ja, und es ist auch einfach eine sehr schnelle, knappe Art. Und was dabei noch klar wird, und das finde ich auch sehr neu und sehr erfrischend, dass Ida zum Beispiel ganz häufig sagt, was sie denkt. Und das bringt die Handlung so voran und mich hat das oft richtig erleichtert, weil auch das ist in Romanen oft eine Sache, dass Menschen einen Konflikt haben oder irgendwas denken und das dann aber nicht formulieren. Und manchmal denke ich mir richtig, sag's doch, dann sag's doch einfach. Ich weiß, auch das ist im wahren Leben schwer und geht uns allen auch häufig so. Aber in diesem Buch ist es oft so, dass Ida denkt, jetzt nur als Beispiel nicht zitiert, warum kommt jetzt kein Orkan, denke ich. Warum kommt jetzt kein Orkan, frage ich Knut. Weißt du so, also das ist, das fand ich super gut. Das war für mich keine Wiederholung, sondern eher so dieses, auch nochmal das Spiegeln von Idas innerer Welt und wie sie das ins Außen trägt. Und das hat, finde ich, die Handlung wahnsinnig gut vorangebracht und hat Spaß gemacht beim Lesen einfach.
Wie fandst du das Setting Ostsee und Rügen?
Also man merkt da natürlich schon die Parallele zu Wasser und zu Schwimmen. In 22 Bahnen ist ihre Schwester Tilda immer 22 Bahnen geschwommen, hat dort im Schwimmbad auch Viktor wieder getroffen. Und Ida war immer dabei, deswegen ist Wasser für sie auch eine ganz wichtige Kindheitserinnerung. Sie nutzt das Wasser aber anders und ich glaube, das Setting Rügen war wichtig aufgrund der Nähe zum Meer. Da gibt es einige wirklich fast dramatische Szenen und Ida schwimmt bis zur Erschöpfung im Meer und braucht das, um sich zu spüren, habe ich das Gefühl. Deswegen ist das wichtig. Auf der anderen Seite entsteht auch eine ganz große Friedlichkeit, finde ich. Also wenn sie so die Sonnentage beschreibt und sie sagt so häufig, Knut sagt, heute könnt ihr einen Strandtag machen. Das ist dann immer so die gute Nachricht des Tages auf dieser Insel. Ich fand, das war ein super Gegensatz zwischen die Wildheit des Meeres und die Entspanntheit und die Oase in diesem kleinen Haus am Strand.
Ja, sehe ich auch so, würde noch ergänzen. Ich fand auch dieses, vor allen Dingen die Szenen, wo es halt so richtig stürmt und wo das Meer eigentlich auch eher eine Gefahr ist, fand ich einfach ein super Symbol auch für die Trauer von Ida.
Ja, und wie sie sich da manchmal reinstürzen muss, weißt du, um da irgendwie durchzukommen und sich selbst beweisen, dass sie es schaffen kann.
Genau, und sie dann auch sagt, ich merke schon, ich kann eigentlich mehr, aber schwimme ich halt noch ein bisschen weiter.
Ja,
ne?
So. Schon krass.
Übrigens habe ich in einem anderen Interview, in so einem Kurzvideo auf Instagram gesehen, dass Caroline Wahl tatsächlich vorher noch nie auf Rügen war.
Also für die Recherche des
ganz
Buches?
Ganz zum Schluss, also sie erzählt dann, sie war noch nie auf Rügen, aber ganz zum Schluss, um nochmal alle Fakten zu checken, ist sie dann doch nochmal hingefahren.
Das ist interessant.
Ja. Sie ist in Stralsund aus dem Zug und gestiegen und sah eine Anzeige gegen Tafel Binz. Im Grunde so wie Ida.
Ja, cool irgendwie mal auch zu hören, wie dann so Recherchen ablaufen und dass das auch nicht immer so sein muss, dass man komplett dann aus irgendeiner Stadt schreiben kann, in der man dann gelebt hat oder die man gesehen hat und ja. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen um diese Stimmung von so Meer auf der einen Seite, Wetter und Windgewalt und aber auch diese Geborgenheit, die sie da erfährt. Auch in der Art der Menschen dort, also diese Eigenheiten, ne? Und auch, wie du gesagt hast, die Wortkargheit von Knut und Marianne, die sie so völlig selbstständig einfach aufnehmen. Und auch die Verbindung zu Marianne ist eine ganz schöne, von Anfang an irgendwie sehr friedliche, sehr harmonische und eine sehr sich gegenseitig auch bestärkende, finde ich, ne? Am Anfang wirkt es so, als ob Marianne so der Fels für Ida wird, aber im Laufe des Romans, und ich sage jetzt nicht warum, stellt sich heraus, dass es durchaus auch andersrum so ist, dass Ida Marianne sehr, sehr gut tut.
So, und jetzt möchte ich nochmal über Live reden.
Okay, los geht's.
Also Live ist ja der super erfolgreiche DJ, der ursprünglich von Rügen kommt und jetzt gerade zurück ist, um seinen dementen Opa zu pflegen. Und er wohnt eigentlich in Hamburg, da hat er einen mega Loft. Also er ist halt einfach Rich DJ, mittlerweile.
Mit seinen eigenen Problemen.
Mit seinen eigenen Problemen.
Ja.
Und jetzt kommt er eben zurück und kocht Marmelade.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wofür steht er denn eigentlich? Also ist Live jetzt der erfolgreiche DJ, der als von Knut als unzuverlässig und muss man vorsichtig sein, beschrieben wird? Ist der jetzt quasi der, der jetzt zurückkommt und Ida dann retten will? Oder, also, wofür steht Live, habe ich mich gefragt.
Also um das vielleicht auch nochmal zu erklären vorher und auch nicht zu spoilern, aber ich glaube, das ist klar, Live und Ida haben eine Faszination füreinander und schnell wird klar, dass da auch zwischen den beiden mehr ist, ne? Also dass die sich auf irgendeine Art ineinander verlieben oder zumindest Interesse aneinander haben. So. Ich glaube, Achtung, Interpretation, Leistungskurs Deutsch, ja. Aber ich habe das so ein bisschen so gelesen, dass die sich ein wenig gegenseitig retten, Ida und Leif, weil sie aus, also Leif flüchtet ja auch aus Hamburg, so habe ich es zumindest gelesen, hatte keine einfache Vergangenheit und sucht halt auf dieser Insel. Und surft ja zum Beispiel wahnsinnig riskant. Also ein bisschen diese Parallele habe ich da gezogen. Ida im Wasser und Leif im Wasser. Und es gibt auch Szenen, wo sie sich da begegnen. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich ineinander auch erkennen ein Stück weit und aber auch sehen, dass sie sich gegenseitig so raushelfen können. Ich glaube, ich habe das nicht so gelesen, dass das der eine die andere rettet oder sie ihn, sondern ich habe das Gefühl, dass sie sich da in der Mitte treffen und sich erkennen und zueinander finden, weil sie sich auf dieser Ebene verstehen können.
Ja, das ist eine zumindest ja. 13-Punkte-Interpretation. Also, jetzt haben wir was aufgemacht, was nur noch ganz kurz, und das war mein Problem so ein bisschen mit dem Buch. Also ich kann es super lesen, ich würde es jedem auch empfehlen zu lesen, und gerade wenn man 22 Bahnen gelesen hat, schließt sich Windstärke 17 natürlich an. Ich finde nur, dass Caroline Wahl so ein paar Themen aufgemacht hat und die dann nicht wieder zugemacht hat. Also zum Beispiel den Charakter Leif, aber auch Marianne und die Beziehung zu ihrer Tochter. Also das ist für die Geschichte vielleicht nicht essentiell, aber wenn das aufgemacht wird, dann bin ich ein bisschen unzufrieden, wenn es nicht wieder geschlossen wird oder wenn wir da so hängen gelassen werden. Und das hatte ich mit Leif, das hatte ich mit Marianne und ihrer Tochter. Also so...
Voll interessant, Hella, dass du das sagst, weil ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, also wir sprechen ja nicht über die Bücher, wir legen sie fest, was wir lesen zur nächsten Folge, und dann hören wir uns bestenfalls nicht mehr dazu, sondern lesen und treffen uns dann vor dem Mikro wieder mit unseren Gefühlen und unseren Gedanken zu den Büchern. Und ich habe mir notiert, dass ich das eigentlich irgendwie ganz gut fand. Dass ich irgendwie nicht finde, dass diese kurzen, knappen Dialoge zwischen Knut und Ida sehr bedeutsam, aber trotzdem irgendwie erfrischend sind auf eine Art, weil kurz und knapp und nicht alles gesagt werden muss und man sich versteht, habe ich das Gefühl, dass ich das gut finde, dass Caroline Wahl mich auf eine ähnliche Art und Weise anspricht, nämlich mit der Idee, es muss nicht alles gesagt werden. Gut, das ist jetzt eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung nochmal zwischen Marianne und ihrer Tochter im Zweifelsfall. Man kann die sich vielleicht ein bisschen erschließen, vielleicht auch nicht, aber musste jetzt nicht unbedingt erfahren, was da passiert ist, und fand es ganz angenehm, dass das nicht bis zum Letzten auserzählt wird. Interessanterweise ist es ja zum Beispiel im Vergleich zu 22 Bahnen eher so gewesen, dass es da, erinnere ich das richtig, ein bisschen unklarer geblieben ist, was sich da zwischen Viktor und Tilda entwickelt.
Ja.
Oder?
Ja. Es war im Grunde auch schon so ein bisschen so. Vielleicht ist das auch einfach der Stil von Caroline Wahl.
Ja, und im Vergleich dazu sind ja Leif und Ida relativ auserzählt, was die Liebesbeziehung angeht.
Ja, die beiden an sich. Aber ich habe halt Knut noch im Ohr, der sagt so. So. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen mehr Tiefe, aber. Also ich hätte noch 100 Seiten weiterlesen können.
Das hätte ich auch, aber das ist ja ein gutes Zeichen eigentlich.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ja, auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz, Wiedersehen heißt diese Folge, wir treffen Autorinnen wieder. Das war jetzt also keine Fortsetzung. Also ich habe jetzt nochmal aufs Buch geschaut, da steht auch zumindest vorne drauf, nichts von Fortsetzung. Wie würdest du es lesen oder was für eine Reihenfolge würdest du den Zuhörerinnen empfehlen, wenn sie beides noch nicht kennen?
Dann ganz klar 22 Bahnen, dann Windstärke 17. Man muss aber 22 Bahnen nicht gelesen haben, um Windstärke 17 zu lesen.
Aber wenn man diesen Effekt haben möchte von, ach Mensch, die ist jetzt 21, was ist denn eigentlich mit Tilda und so, also dieser Wiedersehenseffekt, der mir wirklich Freude gemacht hat, auch wenn dann Ida am Anfang sagt, ja, Tilda sagt, ich kann zu ihr und den Kleinen kommen, so in die Richtung, ich so, oh, die Kleinen, wie schön, Tilda hat Kinder. Also mir hat das Spaß gemacht, dieses Wiedersehen.
Erinnerst du dich an die Folge, die wir aufgenommen haben, unsere Lieblingscharaktere aus den Büchern, die wir bisher gelesen haben? Es ist schon, auch schon ein paar Folgen her. Und eine von uns beiden, ich glaube, ich war es, hat gesagt, ich würde total gerne wissen, was mit Ida und Tilda, wie es da weitergeht.
Und vielleicht hat Caroline Wahl uns ja
Ich vermute, das Buch war schon... Sie schreibt jetzt an dem dritten Buch, da geht es aber um was ganz anderes.
Ach, spannend.
Also es gibt jetzt nicht direkt das nächste Tilda und Ida Buch.
Und was ganz anderes ist auch der zweite Roman von Coco Major, finde ich. Bevor wir dazu kommen, aber ganz kurz, hier könnte jetzt Werbung stattfinden.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei.
Und jetzt sind wir auch schon bei dem zweiten Roman, den wir heute besprechen, Blue Sisters von Coco Mayors. Und der ist frisch erschienen bei Eichborn am 30.08. Und wir haben in Folge 32 von Seitenweise Glück über den ersten Roman von Coco Mayor gesprochen, Cleopatra und Frankenstein. Und Hella, du hast es schon angedeutet, Wir waren uns uneinig.
Ja.
Ich fand ihn wirklich faszinierend, habe ihn sehr gern gelesen. Schwere Themen drin, ohne Frage. Und auch nicht ganz ohne der Roman, was so Themen wie Sucht etc. angeht. Aber mich hat er sehr fasziniert.
Mich hat er immer auf eine andere Art und Weise fasziniert. Aber jetzt haben wir Blue Sisters gelesen.
Ja.
Du erzählst jetzt, worum es geht, und dann sage ich dir, was mein Gefühl jetzt ist.
Ui, und ich freue mich drauf und gehe direkt rein. Es gab mal vier Blue-Schwestern, Avery, Bonnie, Lucky und Nicole Blue. Die sind zusammen in einer Dreizimmerwohnung in New York aufgewachsen, haben sich Etagenbetten, ihre Anziehsachen, ihre Gefühle und Sorgen geteilt. Bis zu dem Tag, an dem es plötzlich noch drei Blue-Schwestern gab. Nikki, das ist die Drittgeborene, ist vor einem Jahr gestorben. Und jetzt, zum Zeitpunkt der Handlung des Romans, befinden sich Avery, Bonnie und Lucky, die ja verbliebenen Schwestern, nicht mehr in New York. Sie haben sich in alle Richtungen verstreut, sich in ihre eigenen Welten geflüchtet, die sie sich neu aufgebaut haben. Avery ist erfolgreiche Anwältin in London geworden, ist mit Chidi verheiratet. Bonnie, eigentlich Profiboxerin, ist kurz nach Nickys Tod und einem fatalen Boxkampf nach L.A. geflohen quasi und ist da Türsteherin geworden. Und Lucky, das ist die jüngste der Blue-Schwestern, ist Mitte 20 und ist sowieso schon immer viel unterwegs gewesen, weil sie modelt und ja reist weiter um die Welt und hat nach Nickys Tod eigentlich ihren Hauptwohnsitz nach Paris verlegt. Und so ein bisschen wird klar, sie haben es nicht geschafft, über die Trauer, über den Tod ihrer geliebten Schwester hinwegzukommen. Sie haben es auch nicht geschafft, ihn zu teilen. Und dann kommt ausgerechnet am ersten Todestag von Nicky die Nachricht ihrer Mutter, die sagt, sie würden gern die Familienwohnung verkaufen, in der Nicky bis zum Schluss gelebt hat und in der Wohnung, in der sie auch gestorben ist und von Bonnie gefunden wurde. Und diese Nachricht schockt die drei Jungfrauen und sie finden sich wieder in New York ein, um ja den Verkauf der Wohnung zu verhindern, um darüber zu sprechen, wie es ihnen so geht. Und das läuft erstmal nicht ganz so sehr, wie sich das Bonnie, Avery und Lucky vorgestellt haben.
Puh, ganz schön. Also ist natürlich ein heftiges Thema. Ja. Die drei haben ihre Schwester verloren.
Mhm.
Die Eltern haben ihr Kind verloren. Was natürlich direkt auch wieder klar wird, und das scheint so das Thema der Autorin zu sein, Abhängigkeiten.
Ja.
Drogen.
Alkohol.
Alkohol, Tabletten. Das scheint echt so ihr Thema zu sein. Da unterscheidet sich jetzt das Buch nicht viel vom Erstlingswerk Cleopatra und Frankenstein, weil da ging es ja auch viel um Alkohol und viel auch um Drogen und Suchtpotenzial und ja, so sich dieses Verlieren und die Abhängigkeit. Das ist, hier kommt das schon wieder sehr, sehr deutlich zum Tragen. Und die nicht abhängig sind von irgendwelchen Substanzen, die ist dann abhängig vom Boxen.
Ja, das wird auch schnell klar in dem Buch und an einer Stelle, erst später, aber ich fand die Umschreibung faszinierend, sagt eine der Schwestern, dass die Sucht in ihren Adern fließt wie Strom, also ein bisschen literarischer formuliert, aber so in die Richtung, oder in ihrer Familie fließt wie Strom. Also das fand ich irgendwie ein ganz spannendes Bild, weil das wird klar, es wird auch schnell klar, dass der Vater von den vier Schwestern getrunken hat und deswegen nicht als liebende Vaterfigur eigentlich da gewesen ist oder da sein konnte. Das ist auch eine große Lücke. Das wird klar, auch das Verhältnis zur Mutter hat darunter gelitten und die Mutter ist auch zumindest im ersten zwei Dritteln des Romans nicht wirklich präsent. Und man liest auch schnell, dass jede der Schwestern auf ihre eigene Art und Weise mit diesen Suchtdämonen zu kämpfen hat. Avery hat das hinter sich gebracht und ist seit 10 Jahren trocken, war sogar kurz wirklich heroinabhängig, schreibt sie, ne? Und konnte jetzt so ihr Leben ordnen und nach London ziehen, hat sich da ein Haus gekauft, ist da erfolgreich. Und Lucky steckt eigentlich mittendrin. Und auch die ersten Kapitel, die von ihr so beschrieben werden, das ist Wahnsinn, wie man da, oder? Hatte ich das auch so mitgenommen, wie sie einen da mitnimmt?
Das war mega schlimm. Also sie ist in Paris und sie ist zu früh zu so einem Fitting für eine Modenschau und dann läuft sie noch ein bisschen durch Paris. Und dann
ist schon verkatert, ne?
Ist schon verkatert und läuft durch Paris und trifft dann andere Modelkolleginnen. Und dann setzt sie sich dazu und dann bechern die ohne Ende.
Ja, ja.
Hat auch kein so gutes Ausgang, was ihren Job angeht. Und dann flieht sie ja quasi nach London, besucht ihre Schwester und macht da hemmungslos weiter. Ne?
Mhm.
Also, dass sie sich nicht mehr erinnert, dass sie halluziniert. Es ist schon krass, auch krass dargestellt.
Tut einem fast weh, so ein bisschen das zu lesen. Ne? Also es ist sehr, finde ich, nochmal kurz vielleicht zum Aufbau des Buches. Also wir haben einen Epilog und einen Prolog, da würde ich gleich gerne mit dir drüber sprechen. Und dann sind die Kapitel aufgeteilt immer nach einer der drei Schwestern, also steht immer drüber, erstes Kapitel Avery, zweites Kapitel Lucky und so weiter. Und wir erfahren dann immer aus der Sicht der Schwester die Situation, ihre Geschichte. Also die Geschichte setzt sich auch hier mosaikhaft aus den Perspektiven der drei Blue-Schwestern zusammen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Hella. Die erste Hälfte habe ich die ganze Zeit gehofft, kommt nochmal ein Kapitel Nikki. Also Nicole, die verstorbene Schwester. Ich hätte irgendwie, ich habe mich danach gesehnt, so zu erfahren, was da wirklich los war mit ihr. Weil es setzt sich was zusammen, dass sie stark Endometriose hatte, dass sie Schmerzmittel nehmen musste und davon irgendwann abhängig geworden ist. Aber ich hätte gern noch mehr über sie erfahren.
Das stimmt, weil tatsächlich, wie sie auch ums Leben gekommen ist und was jetzt der Grund war, das passiert alles relativ spät im Buch, das wird immer so angerissen. Und die, was tatsächlich passiert ist, das wird ziemlich spät aufgelöst, so im Buch. Darüber habe ich nicht nachgedacht, ob ich mir das auch gewünscht hätte, aber jetzt, wo du es sagst, würde ich sagen, ja, hätte ich gut gefunden. Hab's aber nicht vermisst.
Okay, weil ich habe dann wieder gedacht, das ist ja schon irgendwie ganz spannend, wenn dieses Lesen des Buches das auch bei einem so evoziert. Das heißt ja nicht, dass es gefehlt hat. Das heißt ja aber, dass das irgendwie, dass man, finde ich, in den anderen Kapiteln, in den Geschichten der Schwestern, so diese Sehnsucht danach auch rauskitzeln konnte, wie sehr sie sich danach sehen, da Klarheit zu haben und wie sehr sie sich nach ihrer Schwester sehen, die aber halt auch im ganzen Buch ein Stück weit eine Leerstelle bleibt. Also ich fand das einen total spannenden Effekt und habe gedacht, so ja, dann ist es, ne, dann ist das so ein richtiges Gefühl beim Lesen, wenn man sich so doll in diese Schwester reinversetzen kann, dass man auch selbst die Abwesenheit von der Nikki als Kapitel, als Leerstelle empfindet.
Ja.
Also das finde ich immer wieder faszinierend, wenn man denkt, so, das ist irgendwie, das ist cool, wenn das so ein Roman macht.
Ich muss jetzt einmal kurz sagen, wie ich dieses Buch empfunden habe. Ich bin versöhnt jetzt mit Coco.
Dachte ich mir, ehrlich zu sein. Ich sag dir auch gleich warum, aber erzähl du erst mal.
Weil, also erstmal gab es nicht so komische Stilwechsel, die mich ja beim letzten Mal total irritiert haben. Und ich, das ist einfach nicht mein Ding, so zu lesen. Also der Lesefluss 1a. Und mich hat diese Beziehung dieser Schwestern untereinander, auch wenn die sich natürlich auch mal bis aufs Blut angiften und sich wirklich verletzen. Aber so ist es einfach nun mal unter Geschwistern. Vielleicht muss es nicht so heftig sein. Aber ich glaube, aus der Thematik, aus der Situation heraus, die haben alle so ein großes Päckchen zu tragen, war das ganz gut für das Buch und für die Geschichte. Und man kann das einfach so nachvollziehen. Und eine funktionierende Geschwisterschaft, ist das ein Wort?
Oder eigentlich? Schwesternschaft in dem Fall, das ist ja wirklich auch weiblich, ne? Also, ja.
Die sich alle so lieben und eigentlich auch wissen, dass sie sich alle gerne haben. Und natürlich gibt es zwei vielleicht, die sich immer ein bisschen besser verstehen als mit der dritten oder vierten oder wie auch immer. Ich glaube, so hundertprozentig ebenbürtige Liebe gibt es da wahrscheinlich nicht.
Auch bedingt durchs Alter, wird klar.
Bedingt durchs Alter natürlich. Aber ich konnte das so nachvollziehen, weil ich habe mich mit meiner Schwester auch schon angegiftet ohne Ende. Und dann dreht man sich einmal um und sie guckt sich wieder an und sagt, ah, komm her. So. Also hat mich einfach mehr abgeholt als diese Geschichte, das letzte Mal Cleopatra und Frankenstein, eine Liebe, die in einem Aufzug, glaube ich, begann, ne, an einem Silvesterabend, und der Altersunterschied war total krass. In der Werbeagentur, sie Künstlerin, man konnte das so gar nicht mit seinem eigenen Leben verbinden, und ich war hier natürlich ganz anders, auch wenn ich nicht in New York lebe, nicht in L.A., nicht in London und auch nicht in Paris.
Ja, aber ich kann total verstehen, was du meinst, weil Frankenstein und Cleopatra, klar war das diese krasse, leidenschaftliche, nicht immer funktionierende und teilweise auch ziemlich dramatisch werdende Liebesgeschichte zwischen Cleo und Frank. Aber es gab auch ganz viele andere Stimmen und Perspektiven. Es wurde immer wieder geswitcht in ein anderes Leben. Es wurden andere Dinge erzählt von anderen Menschen und Figuren. Und da war das hier irgendwie mehr im Fluss und ein bisschen gebündelter. Und ich finde auch, weil wir halt einfach komplett den Fokus auf diese vier Schwestern haben, auf die drei hinterbliebenen Schwestern. Titel sagt's auch, Blue Sisters einfach, Nachname ist Blue, der Schwestern. Und ich finde aber auch noch diese starke Klammer, die Epilog und Prolog da gesetzt haben. Also wir haben einen Epilog, auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive geschrieben, nicht aus einer der Schwestern, sondern es werden einem so richtig die Schwestern vorgestellt. Hier gibt es die vier Blue-Schwestern, sie alle kämpfen mit Süchten, Nikki ist gestorben und so. Also man wird so richtig hingeführt an diese Handlung. So ein bisschen wie so das Bühnenbild in einem Theater, ne? Das denkt, ach, hier sind wir, okay. Und dann gibt es auch, und das fand ich so schön, ein Prolog, der so ist 10 Jahre später und der einen nochmal so komplett, finde ich, ganz irgendwie zufrieden dieses Buch zu schlagen lässt.
Und vor allen Dingen deshalb auch zufrieden, weil man merkt, es ist immer noch nicht alles gut.
Ja, absolut.
Weil oft sind so Prologe dann, ja, man muss irgendwie noch was auflösen und jetzt ist irgendwie heiter Sonnenschein.
Ne, glücklich bis an ihr Lebensende.
Und so ist es halt hier nicht. Und das fand ich total schön.
Ja, ja. Aber trotzdem hat man das Gefühl, man hat diese Person gut begleitet und schön zu Ende begleitet und kann sich irgendwie mit einem guten Gefühl von ihnen verabschieden.
Ja, also Blue Sisters bekommt von mir eine 10 von 10.
Ja, cool. Siehst du, und dann freuen wir uns doch sowohl auf das dritte Buch von Caroline Wahl und auf das dritte Buch von Coco Major.
Ja, also ich bin dabei.
Großartig, ich auch, Hella. It's a date.
Vergleichsfrage, liebe Leute. Wir haben jetzt schon gesagt, Daumen hoch für beide Bücher. Aber welches neue Werk hat dich denn mehr begeistert? Die, ich sage jetzt einfach, Fortsetzung von Caroline Wahl oder das neue Thema von Coco?
Oh, ja, noch schwere Vergleichsfrage. Und wir müssen uns da immer entscheiden, ne? Fällt mir diesmal wirklich schwer.
Nee, kannst du auch sagen, beide.
Okay, beide.
Beide. Gut, alles klar.
Nein, also ich fand wirklich, ich habe mich auf beide sehr gefreut. Und ich fand beide absolut schön und gut zu lesen. Tolle Bücher, aber es ist keine befriedigende Antwort auf eine Vergleichsfrage. Sorry, ich mach's beim nächsten Mal besser.
Gut. Notiert.
So, Vergleichsfrage an dich, Hella. Und das geht eher in die Zukunft als in die Vergangenheit. Auf welches dritte Buch, dritte Werk freust du dich denn mehr?
Tatsächlich auf das von Coco Major, weil mich jetzt einfach interessieren würde, ob ich jetzt im Bann bin oder ob der auch nochmal gebrochen werden kann. Weil mir das erste nicht so gut gefallen hat und das zweite hat mir jetzt gut gefallen. Und jetzt wäre es mal eine Challenge zu wissen, wie geht's jetzt weiter mit Band 3.
Kann ich verstehen. So, und wenn ihr nicht so lange warten wollt, bis diese beiden tollen Autorinnen, Caroline Wahr und Coco Major, wieder einen weiteren Roman geschrieben haben, dann hört doch mal in unsere Lesetipps. Vielleicht ist da auch was für euch dabei.
Lesetipp. Hallo, mein Name ist Katrin Heinrichs. Ich bin Autorin und Kabarettistin und ich mag atmosphärische Krimis. Deshalb empfehle ich Dunkelzeit von Erin Flanagan. Ein Buch, das uns in die Abgründe einer Kleinstadt in Nebraska entführt. Die junge Peggy ist verschwunden und die Frage, ob der etwas zurückgebliebene junge Hal damit zu tun hat, treibt die Erzählerin Alma um. Ein wunderbar zynischer Erzählton, ein lesenswertes Buch.
Hallo, ich bin Marie Sand, Autorin von Nun und Morgen wieder schön. Mein Roman erscheint ab September bei Drömer. Und mein Lesetipp für euch ist Der Zopf von Letizia Colombani. Dieser wunderbare Roman hat mich berührt. Er hat mich sogar inspiriert. Denn auch Der Zopf verwebt auf eine feine Art die Sehnsucht nach Schönheit. Und er zeigt, wie Frauen überall auf der Welt mit Kraft und Eigensinn dem Schicksal die Stirn bieten.
Vielen Dank für diese Lesetipps und schon mal viel Spaß beim Lesen. Und wir verraten euch jetzt noch, worum es in der nächsten Folge geht, denn, so viel sei gesagt, auch da treffen wir eine alte Bekannte.
Ja, und zwar Claire Lombardo. Genauso wie es immer war, heißt ihr neuer Roman, Mitte August erschienen.
Und Julie von Kessel, Die anderen sind das weite Meer.
Und wir sprechen dort über Familiengeschichten.
Ich freue mich drauf. Und wenn ihr in der Zwischenzeit Sehnsucht nach uns habt, schreibt uns eine Mail, buchclub@bildderfrau.de. Kommt bei Instagram vorbei auf dem Account von Bild der Frau. Da kündigen wir immer die neuen Folgen an und machen auch zwischendurch mal ein paar Stories.
Genau, und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, auch keine der Sonderfolgen, die wir immer mal zwischen unsere regulären Folgen schieben, dann folgt uns doch einfach genau da, wo ihr uns hört. Da ist manchmal ein kleiner Folgen-Button oder eine kleine Glocke oder ähnliches. Dann verpasst ihr keine neue Folge, wenn ihr die anklickt. Und falls ihr jemanden kennt, der sich genauso über die zweiten Romane von diesen beiden Autorinnen gefreut hat, dann schickt denen doch einfach mal unsere Folge weiter. Das würde uns sehr freuen. Und freuen würde uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Viel Spaß beim Lesen und bis bald.
Tschüss.